Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Geboren wurde ich im Jahr 1909 in Brooklyn, New York. Meine Eltern waren italienische Einwanderer. Sie kamen aus Neapel auf der Suche nach einem besseren Leben. Mein Vater arbeitete als Friseur, meine Mutter als Näherin. Sie waren einfache Leute. Ehrliche Leute, Menschen, die an harte Arbeit glaubten. Ich war eines von 9 Kindern. Unser Leben war eng, laut und geprägt von Mangel. Wir lebten in einem Viertel, in dem sich viele Familien ähnelten. Kaum Geld, wenig Platz, aber viel Stolz. Auf den Straßen Brooklyns lernte man früh, sich durchzusetzen. Wer schwach wirkte, hatte verloren. Ich war nicht schwach. In der Schule fiel ich schnell auf, nicht weil ich besonders fleißig war, sondern weil ich mich nicht unterordnen wollte. Ich verstand die Regeln, aber ich akzeptierte sie nicht. Autorität war für mich kein Argument. Ich stellte sie in Frage. Das führte zu Problemen. Mit 14 Jahren wurde ich von der Schule verwiesen. Ein Streit mit einem Lehrer eskalierte. Worte wurden zu Schlägen. Danach war Schluss für mich im Klassenzimmer. Für viele wäre das ein Rückschlag gewesen. Für mich war es eine Befreiung. Ich begann mein Leben auf der Straße zu lernen, und die Straße war ein harter Lehrer. Es ging nicht um Bücher, sondern um Respekt. Nicht um Wissen, sondern um Einfluss. Ich schloss mich Jugendbanden an. Die Five Points Gang wurde zu meiner neuen Schule. Dort lernte ich, wie man sich behauptet, wie man Loyalität gewinnt, wie man Gewalt einsetzt und wann man sie einsetzt. Ich verstand schnell, dass Macht nicht gegeben wird, man nimmt sie sich. Ich arbeitete in kleinen Jobs, als Türsteher, als Laufbursche, überall dort, wo Geld zu holen war. Doch tief in mir wusste ich, das reicht mir nicht. Ein Moment veränderte mein Leben. Ich arbeitete in einer Bar. Eines Abends machte ich einen Fehler. Ich beleidigte eine Frau. Ihr Bruder reagierte sofort. Er zog ein Messer und schnitt mir ins Gesicht. 3 tiefe Narben. Von da an hatte ich einen Namen. Scarface. Ich hasste ihn. Ich wollte ihn nie tragen, aber er blieb. Und irgendwann wurde er Teil von mir. Teil meines Auftretens. Teil meiner Geschichte. Ich lernte schnell, dass Fehler Konsequenzen haben. Doch ich lernte auch, dass man aus jedem Schlag stärker hervorgehen kann. Ich war jung. Aber ich hatte bereits verstanden, wie meine Welt funktioniert, und ich war bereit, darin aufzusteigen. Nach meinem Schulverweis gehörte ich endgültig zur Straße. Brooklyn war hart, und genau das machte mich härter. Ich bewegte mich immer tiefer in die Welt der Gangs. Die Five Points Gang wurde mein Zuhause. Hier ging es nicht um Regeln, sondern um Loyalität und Stärke. Wer liefern konnte, stieg auf. Wer schwächelte, verschwand. Ich lieferte. Ich war kein einfacher Schläger. Ich konnte beobachten, einschätzen, planen. Ich verstand schnell, dass es nicht nur um Gewalt ging, sondern um Kontrolle, um Einfluss, um Geld. In dieser Zeit traf ich einen Mann, der mein Leben verändern sollte. Johnny Torrio. Er war älter als ich, ruhiger, strategischer. Während andere laut und brutal vorgingen, arbeitete er im Hintergrund. Er dachte in Strukturen, in Geschäften. Für mich war er mehr als ein Vorbild. Er war ein Mentor. Er sah Potenzial in mir. Ich arbeitete für ihn. Anfangs einfache Aufgaben. Doch je mehr ich zeigte, desto mehr Verantwortung bekam ich. Ich lernte, wie man ein Geschäft aufzieht, wie man Menschen führt, wie man Risiken einschätzt. Torrio war anders als die anderen. Er wusste, dass die Zukunft nicht nur auf der Straße entschieden wird, sondern in Organisationen, in Netzwerken. In Strukturen, die größer sind als einzelne Männer. Und genau das faszinierte mich. Ich begann größer zu denken. New York war mein Anfang gewesen. Aber es war nicht mein Ziel. Torrio erkannte das und bot mir eine Chance. Er ging nach Chicago. Dort wartete mehr, mehr Geld, mehr Möglichkeiten. Eine Stadt, die bereit war für jemanden, der keine Angst hatte, sie zu kontrollieren. Ich folgte ihm. Chicago war anders. Größer, wilder, offener für Geschäfte, die im Verborgenen liefen. Hier konnte man schneller aufsteigen oder schneller fallen. Ich begann wieder unten. Doch diesmal wusste ich, wie das Spiel funktioniert. Ich arbeitete mich hoch, Schritt für Schritt, Kontakt für Kontakt, Geschäft für Geschäft. Ich war nicht mehr der Junge aus Brooklyn. Ich war auf dem Weg, jemand zu werden, den man nicht mehr übersehen konnte. Und Chicago sollte genau der Ort sein, an dem ich mir meinen Namen endgültig machte. Als ich in Chicago ankam, war die Stadt bereit für das, was kommen sollte. Im Jahr 1920 trat die Prohibition in Kraft. Alkohol wurde verboten. Für viele war das ein moralisches Projekt. Für mich war es eine Einladung. Denn ein Verbot beendet kein Geschäft. Es macht es nur wertvoller. Plötzlich entstand ein Markt, der größer war als alles, was ich bis dahin gesehen hatte. Die Menschen wollten trinken und jemand musste ihnen geben, was sie wollten. Wir waren diese jemand. Unter der Führung von Johnny Torrio begann ich ein Netzwerk aufzubauen. Illegale Bars, geheime Lagerhäuser, Schmuggelrouten, alles musste organisiert werden. Es ging nicht nur um Alkohol, es ging um Kontrolle. Wer den Alkohol kontrollierte, kontrollierte die Stadt. Ich lernte schnell, wie man Lieferketten aufbaut, wie man Bestechung einsetzt, wie man Polizei und Politiker auf seine Seite zieht. Es war kein Chaos, es war ein System und ich wurde ein wichtiger Teil davon. Ich arbeitete unermüdlich, Tag und Nacht. Ich war präsent, sichtbar, aktiv. Ich scheute keine Entscheidungen, keine Risiken. Mein Name begann Gewicht zu bekommen. Doch mit Wachstum kam Konkurrenz. Andere Gangs wollten ihren Anteil. Sie wollten Kontrolle über eigene Gebiete. Und wenn Worte nicht ausreichten, sprach man eine andere Sprache. Gewalt. Ich lernte, dass Macht nicht nur aufgebaut, sondern auch verteidigt werden muss. Und ich war bereit, beides zu tun. Trotzdem war ich nicht nur ein Mann der Gewalt, ich verstand das Geschäft. Ich wusste, dass Geld nicht nur durch Angst entsteht, sondern durch Struktur, durch Organisation, durch Effizienz. Während andere sich in offenen Kämpfen verloren, baute ich etwas auf, das größer war. Ein Imperium. Chicago wurde mein Spielfeld und ich begann es zu beherrschen. Der Aufstieg kam nicht plötzlich. Er war das Ergebnis vieler Entscheidungen. Und eines entscheidenden Moments. Johnny Torrio wurde angegriffen. Ein brutaler Anschlag, der ihm zeigte, wie gefährlich das Spiel geworden war. Er überlebte, aber er traf eine Entscheidung. Er stieg aus. Und damit lag alles bei mir. Ich übernahm das Geschäft, nicht als Stellvertreter, nicht als Übergangslösung, sondern als der Mann an der Spitze. Von diesem Moment an war ich verantwortlich für alles, für die Einnahmen, für die Strukturen, für die Konflikte. Und ich wusste, wenn ich bestehen wollte, musste ich größer denken als alle anderen. Ich organisierte das Imperium neu. Alkohol war weiterhin das Herzstück. Doch ich erweiterte das Geschäft. Glücksspiel, Schutzgelder, Prostitution, alles wurde integriert. Alles wurde Teil eines Systems, das auf Kontrolle und Effizienz basierte. Ich führte das Unternehmen wie ein Geschäftsmann. Klare Strukturen, verlässliche Abläufe, Männer, die wussten, was sie zu tun hatten. Ich belohnte Loyalität und ich bestrafte Verrat. Schnell, Konsequenz war wichtig. Mein Einfluss wuchs. Ich kontrollierte große Teile von Chicago. Bars, Clubs, ganze Viertel standen unter meinem Einfluss. Geld floss in Strömen und mit dem Geld kam Macht. Doch ich war nicht nur im Schatten aktiv. Ich zeigte mich. Ich trat öffentlich auf, gab Interviews, bewegte mich offen in der Stadt. Ich trug maßgeschneiderte Anzüge, lebte in Luxus, zeigte Erfolg. Für viele war ich kein Verbrecher. Ich war ein Geschäftsmann, ein Mann, der nur eine Lücke nutzte, die das Gesetz geschaffen hatte. Doch die Realität war komplexer. Hinter dem Erfolg stand ein System, das jederzeit zusammenbrechen konnte. Konkurrenz, Polizei, Politik, jeder konnte zur Gefahr werden. Ich wusste das. Deshalb blieb ich wachsam. Ich hatte die Spitze erreicht. Doch an der Spitze zu bleiben, war die eigentliche Herausforderung. Und ich war bereit, alles dafür zu tun. Mit der Macht kam der Widerstand. Chicago war kein Ort, an dem man ungestört herrschen konnte. Zu viele wollten ein Stück vom Geschäft. Zu viele glaubten, sie könnten mir etwas wegnehmen. Und ich wusste, wenn ich nachgebe, verliere ich alles. Also gab ich nicht nach. Die Spannungen zwischen den Gangs nahmen zu. Besonders mit der North Side Gang, angeführt von George Bugs Moran. Er war einer der wenigen, die mir offen entgegentraten. Er akzeptierte meine Dominanz nicht. Und ich akzeptierte seinen Widerstand nicht. Das Ergebnis war unvermeidlich. Konflikt. Was zunächst mit Drohungen begann, entwickelte sich schnell zu offenen Auseinandersetzungen, Schüsse auf offener Straße, Anschläge, Hinterhalte. Chicago wurde zu einem Schlachtfeld. Ich war mittendrin. Ich traf Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmten. Männer wurden geschickt, um Botschaften zu überbringen. Manchmal reichte ein Gespräch, oft nicht. Ich wusste, dass Gewalt ein Teil des Spiels war, aber ich verstand auch, dass sie gezielt eingesetzt werden musste. Chaos bringt keine Kontrolle, nur gezielte Aktionen schaffen Respekt. Trotzdem eskalierte die Situation. Die Kämpfe wurden intensiver. Die Öffentlichkeit begann es wahrzunehmen. Zeitungen berichteten, Namen wurden genannt. Auch meiner. Ich wurde zum Gesicht dieser Gewalt. Doch gleichzeitig blieb ich für viele ein Mann, der Ordnung in eine chaotische Welt brachte. Bars liefen, Geschäfte funktionierten, Geld wurde verdient. Für einige war ich ein Problem, für andere eine Lösung. Diese Doppelrolle begleitete mich. Ich bewegte mich zwischen zwei Welten. Der sichtbaren, mit Anzügen, Interviews und Luxus, und der unsichtbaren, mit Entscheidungen, die niemand offen aussprach. Die Gewalt nahm weiter zu, und ich wusste, dass ein Punkt kommen würde, an dem alles kulminiert. Ein Moment, der alles verändern würde. Ich konnte ihn noch nicht sehen, aber ich wusste, dass er kommt. Die Spannungen hatten ihren Höhepunkt erreicht. Die Konflikte zwischen meiner Organisation und der Northside Gang waren längst keine einzelnen Auseinandersetzungen mehr. Es war ein offener Krieg, und wie jeder Krieg brauchte er irgendwann eine Entscheidung. Dieser Moment kam im Jahr 1929. Am 14. Februar, dem Valentinstag, geschah etwas, das alles verändern sollte. Mehrere Männer aus der Northside Gang wurden in einer Garage zusammengetrieben. Die Täter trugen Polizeiuniformen. Es wirkte wie eine reguläre Kontrolle, doch es war keine. Es war eine Hinrichtung. 7 Männer wurden erschossen. Schnell, präzise, ohne Chaos. Eine Botschaft, die jeder verstand. Die Bilder gingen durch die Zeitungen. Die Stadt war schockiert. Ganz Amerika war schockiert. Und mein Name stand im Mittelpunkt. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal in Chicago. Ich hielt mich in Florida auf. Doch das spielte keine Rolle. Für die Öffentlichkeit war klar, wer hinter dieser Tat stehen musste. Al Capone. Der Druck stieg sofort. Politiker, Polizei, Medien, alle suchten nach Antworten. Die Gewalt war nicht mehr zu übersehen. Sie war nicht mehr zu ignorieren. Was zuvor im Schatten stattfand, stand nun im grellen Licht. Für mich war das ein Wendepunkt. Nicht, weil sich mein Geschäft sofort änderte, sondern weil sich die Wahrnehmung änderte. Ich war nicht mehr nur ein Geschäftsmann, der ein Verbot ausnutzte. Ich war das Symbol für das, was schiefgelaufen war. Die Aufmerksamkeit wurde gefährlich. Je größer der Druck wurde, desto schwieriger wurde es, sich zu bewegen. Jeder Schritt wurde beobachtet, jede Entscheidung hatte Konsequenzen. Ich hatte Macht aufgebaut, aber jetzt begann diese Macht, gegen mich zu arbeiten. Nach dem Valentinstag war mein Name überall. Zeitungen, Radios, Gespräche auf der Straße. Jeder kannte mich. Für die einen war ich ein Verbrecher, für die anderen etwas ganz anderes. Ich nutzte das. Ich verstand, dass Macht nicht nur aus Kontrolle entsteht, sondern auch aus Wahrnehmung. Wenn die Menschen ein bestimmtes Bild von dir haben, kannst du es beeinflussen. Also zeigte ich mich. Ich gab Interviews. Ich trat öffentlich auf. Ich sprach ruhig, kontrolliert, fast sachlich über mein Geschäft. Für mich war es einfach. Ich liefere etwas, das die Menschen wollen. Ich sah mich nicht als Täter. Ich sah mich als Geschäftsmann. Ich argumentierte, dass ich nur eine Lücke nutze, die das Gesetz selbst geschaffen hatte. Wenn Alkohol verboten ist, aber jeder ihn will, dann entsteht ein Markt und jemand bedient ihn. Ich war dieser jemand. Gleichzeitig baute ich ein anderes Bild auf. Ich spendete Geld, unterstützte Suppenküchen, half Menschen, die nichts hatten. In einer Zeit, in der viele unter wirtschaftlichen Problemen litten, wirkte das stark. Für einige wurde ich zu einer Art Figur, die mehr gab, als sie nahm. Ein moderner Robin Hood. Dieses Bild war nicht zufällig. Es war Teil meiner Strategie. Je mehr Menschen mich als jemanden sahen, der hilft, desto schwieriger wurde es, mich nur als Verbrecher darzustellen. Ich bewegte mich bewusst zwischen diesen beiden Welten. Doch nicht jeder ließ sich täuschen. Die Behörden beobachteten mich genau. Für sie war ich kein Wohltäter, sondern das Zentrum eines Systems, das sie nicht kontrollieren konnten. Und genau das wollten sie ändern. Der Druck wuchs weiter. Ich hatte die Öffentlichkeit auf meiner Seite, zumindest teilweise. Doch im Hintergrund arbeiteten Menschen daran, mich zu stoppen. Und sie suchten nach einem Weg, der funktioniert. Der Druck wurde zu groß, um ihn zu ignorieren. Nach den Ereignissen und der wachsenden Aufmerksamkeit war klar, die Behörden würden nicht aufgeben. Zu viele Augen waren auf mich gerichtet. Zu viel stand auf dem Spiel. Aber es gab ein Problem. Sie konnten mir nichts nachweisen. Ich hatte ein System aufgebaut, das mich schützte. Entscheidungen liefen über andere. Geld floss durch viele Hände. Direkt war ich selten greifbar. Gewalt, Schmuggel, Geschäfte. Alles ward organisiert, aber schwer zurückzuverfolgen. Also suchten sie nach einem anderen Weg. und sie fanden ihn. Steuern. Während ich mein Imperium führte, hatte ich mich nie wirklich darum gekümmert, wie meine Einnahmen offiziell aussahen. Für mich war entscheidend, dass das Geld floss. Doch genau das wurde jetzt zum Problem. Die Behörden begannen, meine Finanzen zu untersuchen. Nicht die Gewalt, nicht die Geschäfte im Detail, sondern das Geld. Sie wollten beweisen, dass ich Einkommen hatte, das ich nicht versteuerte. Es war ein anderer Ansatz, ruhiger, systematischer und gefährlicher, als ich zunächst dachte. Ich unterschätzte ihn. Ich war es gewohnt, mich gegen direkte Angriffe zu verteidigen. Gegen Konkurrenz, gegen offene Feinde. Doch hier ging es nicht um Schüsse oder Drohungen. Es ging um Zahlen, Dokumente, Beweise. Und genau dort war ich angreifbar. Die Ermittlungen wurden intensiver. Ich versuchte gegenzusteuern. Anwälte, Kontakte, Einfluss. Ich setzte alles ein, was ich hatte. Doch diesmal reichte es nicht. Das System, das mich groß gemacht hatte, begann gegen mich zu arbeiten. Schritt für Schritt wurde der Kreis enger. Ich hatte immer gewusst, dass dieser Moment kommen könnte. Aber ich hatte gehofft, ihn vermeiden zu können. Jetzt war er da. Und ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Am Ende holten sie mich nicht wegen Gewalt, nicht wegen Schmuggel, nicht wegen der Dinge, für die man mich kannte. Sie holten mich wegen Steuern. Im Jahr 1931 wurde ich angeklagt. Steuerhinterziehung. Für viele wirkte es fast absurd. Ein Mann, dem so vieles nachgesagt wurde. Und am Ende waren es Zahlen auf Papier, die mich zu Fall brachten. Der Prozess begann. Ich war vorbereitet. Ich hatte Anwälte, Kontakte, Einfluss. Ich war es gewohnt, Probleme zu lösen. Doch diesmal war es anders. Die Beweise waren konkret. Einnahmen, Ausgaben, fehlende Angaben. Es war kein Spiel mit Vermutungen. Es war ein Spiel mit Fakten. Ich versuchte, die Situation zu kontrollieren. Doch ich merkte schnell, dass mir die Kontrolle entglitt. Die öffentliche Meinung hatte sich gedreht. Der Druck war groß. Die Behörden wollten ein Zeichen setzen. Und ich war die perfekte Person dafür. Das Urteil fiel. Schuldig. Ich wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Mehr als ein Jahrzehnt. Für jemanden wie mich, der Freiheit gewohnt war, war das mehr als nur eine Strafe. Es war ein Bruch. Ich kam ins Gefängnis. Zuerst schien es, als könnte ich auch dort Einfluss behalten. Kontakte, Geld, Bekanntheit, all das hatte mir draußen geholfen. Doch die Behörden hatten daraus gelernt. Sie verlegten mich nach Alcatraz, eine Insel. Abgeschnitten vom Rest der Welt. Keine einfachen Wege, Einfluss zu nehmen. Keine Netzwerke, die mir halfen. Dort war ich nur noch ein Gefangener. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich keine Kontrolle. Die Zeit veränderte mich. Nicht nur mental, auch körperlich. Eine Krankheit, die mich schon länger begleitete, wurde schlimmer. Syphilis. Sie griff mein Nervensystem an. Langsam, unaufhaltsam. Ich verlor an Stärke, an Klarheit, an dem, was mich einst ausgemacht hatte. Der Mann, der Chicago kontrolliert hatte, war nicht mehr derselbe. Und ich wusste, das Ende war nicht mehr weit entfernt. Mein Weg begann im Jahr 1909 in Brooklyn und er endete im Jahr 1947 in Florida. Dazwischen lag ein Leben, das von Macht geprägt war, von Geld, von Einfluss, von Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig zu machen waren. Ich kam aus einfachen Verhältnissen, ein Junge aus einer Einwandererfamilie, ohne Perspektive, ohne besonderen Vorteil. Alles, was ich erreicht habe, habe ich mir selbst genommen. So habe ich es immer gesehen. Ich habe ein System verstanden, das andere nur oberflächlich betrachteten. Ich habe erkannt, dass Verbote keine Probleme lösen. Sie verlagern sie. Und ich habe diese Lücke genutzt. Ich habe ein Imperium aufgebaut. Doch jedes Imperium hat seinen Preis. Meine Welt war nicht nur Geschäft. Sie war auch Gewalt, Konkurrenz, Entscheidungen, die Menschen das Leben kosteten. Das lässt sich nicht trennen. Es gehört dazu. Ich habe nie versucht, mich als etwas darzustellen, das ich nicht war. Aber ich wusste auch, wie wichtig ein Bild ist. Für einige war ich ein Verbrecher, für andere ein Mann, der gab, wenn der Staat es nicht tat. Die Wahrheit lag irgendwo dazwischen. Am Ende war es nicht die Gewalt, die mich zu Fall brachte. Es waren Zahlen, Steuern. Vielleicht ist genau das die Ironie meiner Geschichte. Ein Mann, der so lange unangreifbar schien, scheitert an etwas, das auf Papier existiert. Im Gefängnis verlor ich das, was mich ausgemacht hatte. Kontrolle, Einfluss, Stärke. Und irgendwann auch mich selbst. Doch mein Name blieb Al Capone. Für manche ein Symbol für das organisierte Verbrechen, für andere ein Mythos, eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Vielleicht, weil sie zeigt, wie dünn die Grenze ist. Zwischen Aufstieg und Fall, zwischen Macht- und Kontrollverlust, zwischen dem, was man aufbaut, und dem, was einen am Ende zerstört. Ich war nicht der Erste und ich war nicht der Letzte, aber ich war einer, den man nicht vergessen hat. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du passende Bücher, Hörbücher und den Film ebenfalls in den Shownotes.